Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.
Ich bin so ein bisschen die Ina Müller. Ina Müller macht ja immer so, ne? Hat immer so ihr Heft, wo sie also ganz viele tausend Sachen stehen hat, von denen sie wahrscheinlich nur ein Drittel davon irgendwie Fragen stellt oder so. Das habe ich mir so versucht, ein bisschen anzugewöhnen. Man muss ja gucken,
dass das mal so ein bisschen lebendiger ist.
Ja, ja. Was
ich habe tatsächlich immer einen komplett vorformulierten Fragekatalog eigentlich.
Ja.
Und manchmal schmeiße ich dann hinten raus was weg und ich frage natürlich manchmal auch was nach.
Mhm.
Aber eigentlich halte ich mich an denen. Also gerade auch fürs Ende und so, weil ich finde, Enden sind oft so random dann irgendwie nicht so richtige Enden, weißt du wie?
Na, gucken wir mal, wo wir heute auf jeden Fall landen.
Genau.
Ich habe mir auch was fürs Ende notiert, aber da sind wir ja noch lange nicht. Wir sind erstmal beim Anfang. Ich freue mich sehr, dass wir Folge 56, unser großes Finale von Staffel 6, Inside CSD Leipzig, der Podcast, aufnehmen dürfen. Mrs. Pepstein sitzt mir gegenüber. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich eingeladen wurde.
Und danke, dass wir in, deinem Studio sein können, da wo du sonst arbeitest.
Genau, bei der Hörfunk- und Projektwerkstatt Leipzig sind wir. Genau, in Konnewitz, da arbeite ich als Medienpädagogin und darf manchmal die Studios auch für so etwas nutzen hier.
Also Grüße gehen raus, vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich habe mir wahnsinnig viele Sachen aufgeschrieben, was ich mit dir gerne bequatschen will, die nächste, sagen wir mal, halbe Stunde. Mal sehen, ob wir dazu kommen. Also, ich habe mir aufgeschrieben, du bist eine Radiolegende. Du hast deine eigene Sendung bei Radio Blau, Mrs. Pepsteins Welt. Das gibt es auch als Podcast. Feministin habe ich aufgeschrieben. Du trägst gerne bunte Klamotten, habe ich mir aufgeschrieben.
Korrekt. Habe ich schon mal erfüllt heute.
Ja, sehr. Ich habe es heute sehr schlicht in schwarz gehalten. Du bist als DJ unterwegs, du legst auf. Du schreibst auch das ein oder andere Mal jetzt für die LMAC.
Mhm.
Du hast einen Instagram-Account, wo du Fotos von Bushaltestellen postest.
Korrekt.
Das fand ich sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Da fallen mir viele Sachen zu ein. Wir sind beide das gleiche Sternzeichen, Skorpion.
Mhm. Herzlich willkommen in unserem Geburtstagsmonat.
Genau, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, da ist noch Sternzeichen Skorpion und November. Das ist jetzt die finale Folge für den Dezember, die wir jetzt hier aufnehmen. Und es gibt wahnsinnig viele Sachen, die ich ja auf der Liste habe. Aber für alle Gäste, die bei mir im Podcast sind, habe ich immer so ein paar Einstiegsfragen. Zum Stichwort CSD und Pride, da werde ich dich noch ein bisschen besser kennenlernen über das, was wir jetzt schon über dich wissen, was ich jetzt hier schon ein paar Stichpunkten gesagt habe. 5 Fragen zum Stichwort CSD und Pride.
Mhm.
Da kannst du ganz spontan drauf antworten.
Ich bin bereit.
Sehr, sehr gut. Meine erste Frage, was kommt dir denn zuerst in den Kopf, wenn du das Stichwort CSD oder Pride hörst?
Dass es auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr groß geworden ist und dass ich auch mich selber da ein bisschen mit dem Thema nicht neu gefunden werde, ist das falsche Wort, aber dass ich früher auf CSD mich eher so als Ally gefühlt habe.
Ja.
Und heute fühle ich mich eher wie eine queere Person, die zur Community gehört.
Spannend.
Was das genau bedeutet, können wir vielleicht später nochmal sagen.
Wunderbarer Teaser, habe ich mir auch aufgeschrieben, Queerness. Wie viele CSDs hast du denn in diesem Jahr erlebt?
Oh, das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil keinen.
Okay, okay.
Weil der Leipziger CSD, da hatte meine Mutter Geburtstag.
Okay.
Und die wohnt nicht in Leipzig, deswegen habe ich den verpasst. Und ich habe es dieses Jahr auch nicht in einem anderen Land geschafft. Manchmal gucke ich halt, wenn ich so in Urlaub fahre, dass da vielleicht zufällig, also ich könnte zum Beispiel über Oslo was erzählen, wie es da am CSD, in einer CSD-Festivalwoche ist. Ich habe es auch leider nicht geschafft, dieses Jahr auf einen kleinen CSD zu fahren. Ich habe es echt nicht geschafft. Shame on me.
Naja, gut. Nächstes Jahr dann.
Genau.
Wann hast du denn deinen allerersten CSD erlebt, so überhaupt?
Krasse Frage. Also ich glaube, es war auf jeden Fall ein Leipziger CSD. Und es wird wahrscheinlich einer der ersten Leipziger CSDs gewesen sein. Da habe ich so Erinnerungen von Ständen auf dem Marktplatz. Das war, glaube ich, sind so meine ersten Erinnerungen an CSD. Und ja, es war, glaube ich, in Leipzig tatsächlich.
Mhm. eine Frage zum Thema Musik. Musik ist ja auch dein Ding. Ich habe ja gesagt, du hast eine eigene Radiosendung. Da hast du mal ganz viele Menschen, MusikerInnen zum Beispiel, die du da interviewst. Welcher Song muss denn auf einem CSD, auf einem Pride gespielt werden? Also was ist so dein, dein Song, wo du singst? Unbedingt.
Also ich könnte jetzt so eine, also so eine Mainstream-Antwort wäre auf jeden Fall Born This Way, Lady Gaga.
Ja, das kommt jetzt nicht überraschend.
Aber also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen wild, weil natürlich, also du fragst jetzt mich nach einem Song, das ist total …
Das ist fies.
Fies, ja, weil ich bin dann schon im Kopf so eine Playlist am Abspulen. Mir fallen super viele Lieder ein, die ich gern auf dem CSD hören würde. Mhm. Und da würde zum Beispiel Queere Tiere von Suki dazugehören.
Ja.
Da würde safe auch was von Planning to Rock dazugehören. Mhm. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ein Song von Peaches auf dem CSD läuft.
Zum Beispiel? ich würde jetzt sagen, Fuck the Pain Away,
ja.
Aber …
Es gibt den Song I Feel Cream, den ich toll finde, der eigentlich also so ein bisschen auch I Feel Love, Donna Summer mäßig ist.
Ja.
Da geht es halt so um Begehren natürlich. Und ja, ich finde, nicht nur so Empowerment-Hymnen gehören dahin, sondern eben auch Songs zu queeren Begehren.
Mhm.
Ich kann mir auch, Lesbisch aus Prinzip wäre auch ein super Song. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr auf dem CSD gelaufen ist. Lesbisch aus Prinzip von Lila Sophia und Lena Störfaktor. Ebo mit Lesbisch, auf jeden Fall, natürlich würde ich auf jeden Fall vermutlich eher, ja, es gibt ein paar Songs, die ich jetzt ein bisschen abgedroschen finde, aber ich möchte jetzt niemanden schämen, deswegen würde ich da jetzt keine nennen.
Naja, aber das war jetzt schon fast eine Playlist, also falls ihr den einen oder anderen Song auf eurer queeren Hymnen-Playlist noch nicht habt … Das ist jetzt der Moment, den auf jeden Fall drauf zu schaffen. Und wir haben ja auch eine CSD Leipzig-Playlist. Da muss ich nochmal gucken und mal ein bisschen updaten. Also danke für die Tipps und Songs an der Stelle. Letzte Frage zum Stichwort CSD und Pride. Stell dir vor, du hast ein riesengroßes Banner. Was schreibst du da drauf?
Es klingt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber für mich ist so dieser Miteinanderbegriff und der ist für mich wichtig. Also ich finde das toll, dass CSDs mittlerweile groß sind, aber ich finde wichtig, man darf so diese Kommunikation untereinander und das Miteinander und das gegenseitig Supporten dabei, ist für mich eine wichtige Sache und ich würde irgendwas miteinander draufschreiben, weil das klingt so schlimm, 90er, man müsste sich ein bisschen fetziger überlegen, aber ja, man sagt ja queere Community, dann ist es natürlich schon eine Gemeinschaft irgendwie,
ja.
Aber trotzdem gibt es, glaube ich, einfach auch Menschen, und das ist auch voll fein, die da hingehen und einfach dann einmal im Jahr eben da feiern und sich feiern, und das finde ich auch super wichtig. Aber für mich, die sich so schon so lange für Feminismus auch engagiert und einsetzt oder einfach als Feministin lebt, ist es halt ein 365-Tage-Job. Und eigentlich ist es ja mit dem Engagement für eine queere Community in meinem Verständnis genauso. Und deswegen finde ich es auch nicht so schlimm, dass ich auf keinem CSD war, weil das ja auch ein Stück weit so eine Einstellung ist, mit der man halt lebt und rausgeht. So.
Ja.
Genau.
Ja, das kann man alles auf ein großes Banner irgendwie.
Kleines Impulsreferat von Mrs. Pepstein. 365 Tage miteinander.
Ja, ist doch wunderbar. Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann man noch ein bisschen ausfeilen. Vielen Dank, dass du mir die Einstiegsfragen und uns sozusagen beantwortet hast. Da waren jetzt schon so viele Begriffe dabei, wo ich gerne ein bisschen mehr über dich auch erfahren möchte und auch die uns jetzt gerade hier zuhören in diesem Podcast. Du hast gesprochen über das Thema Queerness. Du hast gesagt, ja, am Anfang warst du vielleicht so Ally, jetzt fühlst du dich als Teil der Community. Wenn ich jetzt mal so mit der Hand den Regenbogen der queeren Identitäten so vor mir ausbreite, wo siehst du dich denn da?
Also du meinst jetzt schon so ein Label im Sinne von Identität oder? Ja.
Wenn du dir eins geben würdest oder?
Also ich identifiziere mich auf jeden Fall als eine weibliche Person.
Mhm.
ich begehre vorwiegend hetero, aber ich habe jetzt auch durch Dating festgestellt, es gibt den Begriff heteroflexibel, mhm. Das passt für mich ganz gut. Also ich habe auch schon, also ich begehre auf jeden Fall auch weiblich gelesene Personen und auch nicht-binäre Personen. Und das ist eigentlich schon total lange so, mhm. Aber ich habe das nie so gesagt oder auch erstmal für mich gar nicht so dolle erkannt oder so. Mhm. Abgesehen von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ja real waren. Mhm. Und so ein Erweckungsmoment war letztes Jahr der Queer Voices Rundgang. Mhm. Da gab es eine Person, die bisexuell war, eine weiblich gelesene bisexuelle Person, die so gesagt hat, ja, ich werde in der Community oft nicht so gesehen oder ich fühle mich da oft vielleicht oder ne, als dürfte ich jetzt nicht lesbisch begehren, weil mhm. ich ja auch Männer begehre so. Mhm, irgendwie sowas in der Art. Und das hat mich total berührt, weil ich so dachte, ja, ein bisschen ist es bei mir auch so. Ja, aber ich würde sagen, ja, ob in Prozenten kann man das, glaube ich, nicht sagen. Mhm. Aber ja, ich würde schon sagen, es ist so vornehmend ein Hetero-Begehren, was manchmal nervt auch.
Wieso?
weil Männer halt.
Ja, da kann ich jetzt nicht so viel zu beitragen. Ich kann das nur so vom Hören sagen, aber ja.
Ja, also es gibt hier ja zum Glück die Männer, die selbstreflektiert sind mhm. und die auch feministisch handeln und sich nicht nur feministisch labeln.
Ja.
Großer Unterschied.
Ja.
Ja, aber die muss man halt suchen. Und manchmal ist es dann auch schon auch immer noch so ein bisschen Arbeit für die Partnerperson. Und das ist irgendwie halt auch anstrengend. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht wäre das in einer lesbischen Beziehung genauso, dass man einer anderen Person Feminismus näher bringen muss. Ich weiß
das
nicht.
Kann durchaus sein. Das also kann durchaus immer so Aushandlungsprozesse oder so, die ja. da irgendwie eine Rolle spielen.
Aber ich würde mal die gewagte These in den Raum stellen, dass Bitte? Es bei Frauen ein bisschen wahrscheinlicher wäre, dass so eine, ja, ich träume halt von und kämpfe halt für Gleichberechtigung. Und das ist mir halt in der Partnerinnenschaft halt auch total wichtig. Und ich habe auch vorwiegend, also wirklich fast ausschließlich, auch Partnerschaften gehabt, in denen das recht gleichberechtigt auch zuging, weil das von Anfang an für mich auch relativ indiskutabel ist, wenn es irgendwie anders wäre. Ne?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Jetzt hast du noch was angesprochen, Feminismus ist auch so ein Begriff, der für dich eine Rolle spielt. Wie seid ihr sozusagen zueinander gekommen, der Feminismus und du?
Tatsächlich, also so richtig, dass ich das gecheckt habe, tatsächlich in Leipzig, Ende der 90er. Meine damalige Kollegin Silvia, liebe Grüße an dieser Stelle, die hat mich so mit zur Mädchenarbeit geschleppt. Also wir haben so eine Radio-Mädchenredaktion damals gehabt. Ne? Also ich arbeite ja als Medienpädagogin seitdem schon und immer noch. Und in dem Zuge habe ich angefangen, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe aber dann irgendwann später gecheckt, dass ich schon viel früher eigentlich feministisch unterwegs war. Ich habe es nur vielleicht nicht so genannt. Also ich habe als Jugendliche, habe ich zum Beispiel auch schon so Mädchen, war selber in so einer Mädchengruppe, die eigentlich so von der Kirche organisiert war, aber das war schon so ein Safe Space nur Mädchen. Und wie mir auch FreundInnen heute sagen, so sagen die auch so, ja, du hast immer schon, ne, so für die Rechte der Frauen. Und ich habe mich auch gern mal mit meinem Geschichtslehrer gestritten über so Gebärmaschinen im Nationalsozialismus oder so. Da, wenn, weißt du, wenn es so Themen gab, die so, wo man sich was auswählen konnte, dann habe ich immer schon auch nach sowas gegriffen. So. Mhm. Und das hat mich einfach schon immer interessiert und ich glaube, es hat ein bisschen was vielleicht mit meiner Oma zu tun. Die jetzt nicht unbedingt so eine unterdrückte Frau oder sowas war in dem Sinn, aber die schon sehr ihr Leben untergeordnet hat, der Familie und der Arbeit und so und sich nicht so genommen hat, was ihr vielleicht zugestanden hätte und da immer irgendwie so von meiner Seite aus geguckt, als junge Frau mit so einer angezogenen Handbremse gelebt hat.
Verstehe,
Und das war mir relativ schnell klar, das will ich nicht.
Du hast ja gesagt, du bist schon seit den späten 90ern, ich glaube seit 1997, wenn ich dein Insta-Profil richtig gelesen habe. Ich lese ja gerne Insta-Profile zur Vorbereitung. Seit 1997 hier in Leipzig, du hast gesagt, Feminismus ist für dich ein Thema. Du bist auch, habe ich mir aufgeschrieben, und ist auch ein Thema für dich so in, ja, in der Organisation von so Festivals, Flinter-Festivals hier in Leipzig damit involviert gewesen oder bist es noch? Erzähl mal ein bisschen, was ist denn da dein Ding gewesen? Was hast du da gemacht? Oder
ja, also angefangen, natürlich angestoßen wurde das alles so mit der Radiosendung, ne, mit der ich 99 angefangen habe. Da habe ich am Anfang so random Bands interviewt oder Musiker und manchmal habe ich auch irgendwie so eine Themensendung gemacht. Und irgendwann habe ich gecheckt, so hä, ich rede immer nur mit Typen, warum? Oder vornehmlich mit Typen. Und habe dann angefangen, so gezielt halt nach Frauen zu suchen, die Musik machen und die zu interviewen. Das fiel so in dieselbe Zeit, wie so auch die ersten Ladyfeste. Es gab so Riot Girl in den USA und so. Also es hat musikalisch sozusagen, ist es auch ein bisschen auf fruchtbaren Boden gefallen. Aber ich habe quasi in der Zeit dann beschlossen, so einen Schwerpunkt in der Sendung zu haben auf Künstlerinnen. Und da ist natürlich dann folgerichtig, dass man dann auch anfängt, Veranstaltungen in dem Bereich zu machen. Und der Erweckungsmoment sozusagen war, dass ich mit meiner Freundin Antje, liebe Grüße, wir waren auf einem Radiocamp, das ist so ein Ding von freien Radios, jedes Jahr am Bodensee, da haben wir einen DJ-Workshop gemacht bei Luca Skywalker, sehr coole Frau aus Hamburg, die, bei der haben wir gelernt, wie man quasi auf Vinyl mixt. Wir haben beide vorher schon so ein bisschen uns auch mit Musik beschäftigt. Ich habe auch vorher schon irgendwie aufgelegt. Aber da saßen wir dann nach dem Workshop so mit Blick auf den Bodensee und haben gesagt, wir müssen in Leipzig was machen.
Yeah.
Wir müssen anderen Frauen auch irgendwie ermöglichen, aufzutreten, aufzulegen. Und haben dann ein Kollektiv gegründet, das nannte sich die Propellers. Und da haben wir dann quasi so Leute angesprochen, die wir in unserem Umfeld hatten. So, hey, willst du da nicht mitmachen? Ja. Du.
Ja.
Es war zum Beispiel eine CFM dabei, auch eine bekannte Künstlerin aus Leipzig. Dann war Arne Linde dabei, die jetzt eine Galerie hat und so weiter. Es waren nicht nur Frauen, die aufgelegt haben. Das ist immer so ein bisschen missverständlich, wird das oft als DJ-Kollektiv beschrieben. Ja. Wir waren aber eher so ein Veranstaltungskollektiv.
Okay.
Und dann haben wir in der Ilse, sind wir in die Ilse und haben gesagt, hier, wir würden gerne und so, jetzt einmal im Monat hier so Frauen auf die Bühne.
Ja.
Und die waren da sehr offen.
Ja, Gott sei Dank.
Aber wir haben auch relativ schnell gemerkt, dass wir dann auf einmal das Feigenblatt waren. Und deswegen haben wir nach einem Jahr gesagt, gehen jetzt woanders hin.
Okay.
Ne? Weil, wir haben jetzt schon was für Frauen. Wir haben ja die Propellers da einmal im Monat, dann passt es ja. Aber ja, unser Ziel war immer, uns eigentlich abzuschaffen, weil sich sozusagen in der Booking- oder Clublandschaft was ändert. Das war so unser naives Ziel damals. Heute wissen wir ja, dass wir auch heute immer noch nicht an dem Punkt sind, wo so Festival-Line-Ups ausgeglichen sind.
Jetzt so meine Frage, wie sich das so entwickelt hat aus deiner Sicht?
Also es ist auf jeden Fall schon um einiges besser. Aber diese ganzen Bedingungen und so Strukturen in der Musikindustrie, die sind halt, ja, die sind für Frauen oft schwieriger. Und da brauchen wir gar nicht mal noch von Familie oder so zu reden, sondern es gibt halt immer noch diese Old- oder Young Boys Club-mäßigen Strukturen, wo sich Jungs halt weiterempfehlen und so, ne? Also, und das haben wir ja nicht nur in der Musikindustrie. Ich habe neulich auch in der ersten Reihe gesessen von einem Podium, auf dem mal wieder nur Männer saßen und die Moderatorin war halt eine Frau. Ja. Yeah.
Okay, da der Haken dran gemacht.
Na,
und sonst
genau.
Nicht.
Und ja, und natürlich gibt es dann immer auch so ein Gespräch, wo Leute sagen, ja, aber wir haben ja angefragt, aber und so, ne? Das ist halt eine Prämisse, die muss man sich irgendwie setzen und dann bin ich der Überzeugung, man kann auch ein Line-up ausgeglichen machen, ne? Und für mich war der Umkehrschluss aber halt dann einfach auch zu sagen, nur Frauen oder nur Flinter-Artists und keine Männer einfach.
Ja,
weil das gibt es ja schon genug Veranstaltungen.
Durchaus.
Genau.
Wie hat sich das dann in Leipzig für euch entwickelt, so als Kollektiv? Was habt ihr da so auf die Beine gestellt?
Wir haben diese Veranstaltungsreihe in der Ilse gemacht. Dann haben wir nochmal ein größeres festivalartiges Ding gemacht im UT Connewitz. Das ist Bodybuilder. Und dann hat sich aus den Propellers raus eigentlich so ein DJ-Kollektiv, Caramba Records. Aber die waren eigentlich auch nicht nur ein DJ-Kollektiv, sondern auch ein Veranstaltungskollektiv. Und die haben dann, da war ich dann nicht mehr dabei, weil ich dann zwei kleine Kinder hatte. Mit dem ersten Kind ging das immer noch ganz gut, aber mit zweien war ich da so ein bisschen raus. Aber ich war auch so ein bisschen raus, weil ich nicht so die Clubmaus bin, einfach noch nie gewesen bin. Ich bin einfach eine Popmaus. Ich will tanzen und Songs auflegen und ich will auch eher zu Songs tanzen als jetzt zu längeren Techno-Brettern. Das finde ich schon manchmal auch ganz okay, aber es ist einfach nicht so mein Genre. Und ja, das gab es dann noch, Caramba Records. Und eigentlich hat sich Caramba Records nie aufgelöst, also auch Propellers. Und wir haben, es ist auch nicht so, dass wir uns irgendwie im Streit getrennt haben oder so. Also ich glaube, dieser Spirit, den tragen wir alle noch in uns bei dem, was wir heute machen. Ne? Also eine von uns arbeitet im Bundesministerium für Gleichstellung. Die hat es ganz bis nach Berlin geschafft, ne? Und ich meine, der Katalog oder sag ich mal, die Ausstellung von Arne Linde, ne? Und die Arbeit, die Arne Linde in ihrer Galerie macht, die ist auch auch still feminist so. Also wir sind da alle in anderen Dingern so drin.
Genau. Ja. Danke, dass du gerade unseren Podcast hörst. Geht auch gleich weiter mit der aktuellen Folge. Ich wollte nur kurz anmerken, ich freue mich mega, wenn du den Podcast bewertest. Lass doch gerne ein paar Sterne da, denn je mehr Menschen Inside CSD Leipzig der Podcast bewerten, umso beliebter wird er. Und dann hilfst du auch dabei, dass noch viel mehr Menschen diesen queeren Podcast finden können. Und du kannst den Podcast natürlich jederzeit auch abonnieren, dann verpasst du auch keine Folge von Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich danke dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Was ist da so dein innerer Antrieb, dass du dich da so auch dafür einsetzt, also Feminismus als Oberbegriff, aber so auch so in Kollektiven mit seinen Flinterpersonen sozusagen in den Mittelpunkt rücken, auch in deiner Radiosendung, in den Interviews, die du machst. Was treibt dich so an?
Mir macht das auf jeden Fall Spaß. Also ich finde es spannend. Ich möchte das hören, was die Leute zu sagen haben. Ja. Und ich will, dass das auch ihr, die ihr es dann später anhört, auch hört. So, das ist mal Nummer eins. Es muss Spaß machen, weil die Radiosendung ist ein komplettes Ehrenamt. Und das muss man dann wollen. So, das ist Punkt eins. Frauen oder Flinter zu supporten, denen einen Space zu geben, die für Veranstaltungen zu buchen, angemessen zu bezahlen dabei, die gescheit zu behandeln und so weiter. Das ist einfach ein Stück weit, ich will die sehen auf Bühnen und deswegen organisiere ich das. Aber ich glaube, man kann da halt vieles auch gut machen und vielleicht auch besser machen. Und bevor man sich immer hinstellt und sagt, so, hier sind ja keine Frauen, naja, dann muss man vielleicht halt auch selber was dafür machen. Man kann Veränderungen nur auch erwirken, davon bin ich überzeugt, wenn man selber was mitmacht. Nur labern und das einfordern und ein Reel teilen, das reicht nicht.
Ja, man muss es auch in die echte Welt sozusagen hinaustragen.
Und ja, mir ist auch klar, dass ich in der privilegierten Position bin, das machen zu können. Und sicher, als meine Kinder noch jünger waren, konnte ich vielleicht weniger machen, als ich es jetzt gerade wieder kann, weil die jetzt älter sind. Jetzt wird man halt älter und hat sozusagen vielleicht manchmal weniger Energie. Aber ich habe eigentlich keine Lust, damit aufzuhören. So. Sicher gibt es mal Momente, wo man sagt so, oh nee, oh komm, ich könnte jetzt auch in der Sauna sitzen, anstatt meine Sendung zu schneiden. Aber irgendwie gibt es dann immer wieder Feedback oder ein schönes Erlebnis oder ein tolles Gespräch mit einer Künstlerin, was einen darin halt bestärkt, dass man das richtig macht oder dass es schön ist, dass man es macht.
Ja, jetzt hast du schon KünstlerInnen angesprochen. Du hast ja wahnsinnig viele. Ich weiß nicht, wie viele Interviews du in den letzten, wie lange gibt es eine Sendung? 26 Jahren? 26 Jahre, muss man sich auch mal echt überlegen, also das ist wirklich krass.
Naja, man könnte es so überschlagen, wenn man sagt, 10 Interviews pro Jahr, 12 Interviews pro Jahr. Also ich schätze mal bei 300 oder so, 250, 300, irgend sowas werde ich wohl sein.
Mhm. Was ist dir noch so im Kopf oder was bleibt dir im Kopf hängen so? Was sind so gerade so Sachen, die dir aufploppen als irgendwie weirdeste Interviewsituation oder das allerbeste oder der größte Fail oder sowas?
Also größter Fail und größtes Geiles gleichzeitig auch das Geburtstagskind von gestern. Also von gestern, wenn wir jetzt gerade hier den Podcast aufnehmen. Im November hat ja meine Lieblingskünstlerin Björk Geburtstag. Und die durfte ich mal interviewen. Und das war eine ziemlich krasse Situation, weil sehr schnell gehen musste. Also es war irgendwie so früh ein Anruf. eine Freundin von mir, Christina Mohr, die wurde gefragt, Musikjournalistin aus Frankfurt, und die hat gesagt, nee, nee, das muss Katja machen. Und das ist für mich so auch so ein Solidaritätsding, ja, wo ich so denke, ey, wenn das jemand, weißt du, so.
Dass das jemand sozusagen weitergibt, genau, und sagt, weitergibt. Nee, das,
genau, ja, das muss Katja machen. Das mal so, weißt du, früh ein Anruf um 11 und dann sollte ich irgendwie 14:30 sie interviewen. Das Album, um das es ging, war noch nicht erschienen. Ich kannte 2 Tracks davon. So, und dann war ich eigentlich auf Arbeit, ne? Mhm. Dann zu meinen Kollegen gesagt, so, hier, sorry, ich kann Björk interviewen, ich kann nicht weiterarbeiten, ist das für euch okay? Also, meine Kollegen sind einfach super, die haben natürlich gesagt, klar, wenn du Björk interviewen kannst, mach. Mhm. Dann hat das Interview letztendlich an dem Tag gar nicht stattgefunden, weil Björk dann spontan abgesagt hat, erst am Montag drauf. Das hat mir natürlich Zeit verschafft, das vorzubereiten.
Ja.
Aber ich habe einen entscheidenden Fehler gemacht, den ich lustigerweise jüngst wieder bei einem Interview gemacht habe. Ich habe eine Frage gestellt, die sich auf eine Antwort bezog, die sie woanders schon mal gegeben hatte. Ja? Und das ist journalistisch total bescheuert, weil es hat dann Björk zu mir auch gesagt, so, I can't handle this, weil ich weiß noch nicht mehr, was ich da gesagt habe. Weißt du so? Mhm. Und so hat das Interview erstmal so ein bisschen komisch gestartet. Sie war aber super cool und hat gesagt, so, frag mich einfach, was du wissen willst. Und dann war ich so wie, okay, geil. So, und dann war es halt ein richtig schönes Gespräch. Schade war, dass wir uns nicht gesehen haben, weil es war halt ein Video-Interview, oh, okay, und es ging auch nur so 20 Minuten. Mm. Und sie hatte wirklich so eine schwarze Zoom-Kachel, auf der der Albumtitel stand. Also es war schon so ein bisschen schade.
Ja, verstehe.
Aber früher habe ich immer gedacht, so, wenn ich einmal die Gelegenheit habe, Björk zu interviewen, dann kann ich danach eigentlich aufhören. Aber naja, wie ihr hört, ich habe nicht aufgehört, ne? Ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Genau, also das war sicher einer der meiner Highlights. Was auch ganz toll war, war das Gespräch mit Mine.
Mhm.
Finde ich auch eine super tolle Künstlerin, die ja auch ein bisschen größer und bekannter ist. Und wir haben uns irgendwie in Berlin getroffen. Und die kam in den Raum und war gleich so, weißt du, so, oh ja, hi. Weißt du, als würden wir uns schon immer kennen. Und es war kein Fake, sondern es war wirklich sofort so eine Connection.
Ja, das,
wenn
das ist schön, wenn das
so
passiert.
Ist
ja,
es immer geil. Mhm. Da kann nichts schief gehen, so. Dann gibt es natürlich so ein paar Menschen, die nicht mehr leben, die ich interviewt habe, so. Also Françoise Cactus, mit der ich auch mein allererstes Interview gemacht habe, von der Band Stereo Total. Die habe ich öfter getroffen, das waren immer tolle Gespräche, und ich habe dann nach ihrem Tod mit ihrem Partner, mit Prezel, ein ganz langes Interview gemacht über die Trauer, über Franz, also quasi über die, ne, über seinen Trauerprozess. Und ich habe mehrere Interviews zu dem Thema jetzt auch schon gemacht, und das ist auch ein Thema, was ich total wichtig und spannend und gut finde. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich im November geboren bin. Das ist so, ne? Man wird so reingeboren in den Monat, wo bei vielen die Depression kickt, wo einfach viele Menschen auch einfach so Ende des Jahres sterben auch einfach viele Menschen so. Mhm. Und das ist so, ja, klassisch dieser, so ein Trauermonat. Und ich finde, sich damit zu beschäftigen, gehört zum Leben dazu.
Mhm.
Und ja, deswegen sind das für mich so tiefgehende Gespräche auch immer sehr spannend, ja. Dann habe ich auch viele Gespräche über so psychische Belastungen geführt mit Musikerinnen, die das auch explizit in ihren Texten drin haben. An Finna denke ich da, auch an Pleike, eine Person, die rappt aus Leipzig. Also das sind dann manchmal so Gespräche, wo man dann selber da sitzt und denkt so, oh, das ist aber auch irgendwie krass, wie rede ich, also wie stelle ich jetzt die nächste Frage so?
Und ich finde auch, dass sich das auch sehr verändert hat, dass KünstlerInnen da auch offener drüber sprechen, dass
voll
Dinge zu ihrem Leben dazugehören.
Ja.
Ob das jetzt Depressionen sind oder andere Sachen.
Voll, aber es ist ein Risiko für die, weil sich verletzlich zu zeigen, macht dich weniger vermarktbar. Ein Thema, was in den letzten 2-3 Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat, überhaupt zu überleben für KünstlerInnen. Also im Sinne von, kann ich von der Musik, die ich mache, leben? Da gibt es schon einige, die sich auch entscheiden zu sagen, nee, ich rede da nicht drüber, weil dann gelte ich als nicht so leistungsfähig.
Genau,
oder
hat man
so
dann
Stempel.
So einen Stempel drauf.
Ja.
Und ja, das ist natürlich schwierig, aber Was hast du über dich selbst gelernt in den letzten Jahren, wenn du Interviews machst mit KünstlerInnen, mit MusikerInnen, mit spannenden Personen? Was siehst du da auch für dich selber so?
Wenn ich mir manchmal Gespräche nochmal anhöre, dann habe ich in den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen besser gelernt, noch mehr zuzuhören.
Mhm.
Das ist manchmal, wenn man diesem, weiß nicht, kennst du vielleicht selber, wenn man in diesem Interviewfilm ist, hat man so einen Zettel vor sich, wie du jetzt, ne?
Da gucke ich so immer Fragen, mal drauf.
Ja. Dann guckt man da immer mal drauf und muss ja gleichzeitig aber zuhören und gucken, dass man vielleicht noch mal drauf eingeht und so. Und so die Balance hinzukriegen zwischen diesem, ich gehe jetzt drauf ein, was die Person gesagt hat, oder ich lasse das jetzt einfach mal stehen, ohne das zu zerreden oder zu kommentieren. Weil so dieses Kommentieren finde ich manchmal auch ein bisschen schwierig. Das habe ich in vielen Gesprächen gemacht. Mhm. Ich glaube, das haut auch oft gut hin, aber manchmal ist es auch, finde ich, eine Gratwanderung, ja. Genau. Das habe ich gelernt. Ich habe einfach wahnsinnig viel. Also ich bin total happy, dass Menschen mir so ihre Dinge erzählen. Ich habe aber auch gelernt, dass es mich manchmal dann auch manchmal langweilt, Sachen immer wieder zu hören, im Sinne von, dass es mich wütend macht, dass sich Sachen nicht geändert haben. Ob ich da jetzt was über mich gelernt habe oder nicht, aber das ist so was, was ich feststelle, dass ich so denke, oh nee, echt, das geht denen immer noch so, das haben doch schon vor 15 Jahren Leute erzählt.
Ja.
Und auf der einen Seite ist es natürlich cool, dass gerade so Künstlerinnen, die ich schon lange begleite auch und immer mal wieder interviewt habe, trotzdem immer weitermachen, obwohl sie diese vielleicht blöden und ne, prekären Lebenssituationen dadurch haben. Ja, vielleicht so was anderes, Schlaueres fällt mir gerade nicht ein.
Ja, das ist doch, das ist doch wunderbar. Es ist ja immer so, wenn man so jemandem so gegenüber sitzt in so einer, sagen wir mal, intimeren Situation auch, ne? Wie jetzt hier zu zweit so, so einen Zugang zueinander zu finden, finde ich immer irgendwie auch ganz spannend. Oder in welche Richtung sich auch was entwickelt. Mhm. Also nicht unbedingt immer so, wie man sich das so geplant hat. Ich bin ja auch so ein bisschen davon weg, dass ich so die Fragen immer so ausformuliere. Ich bin jetzt eher so auf so Begriffe und vielleicht mal so einen Halbsatz oder so, was mir einfällt.
Ja.
Jetzt machst du das 26 Jahre, also deine Radiosendung, Mrs. Pepsteins Welt. Du machst aber weiter auf jeden Fall, oder? Hast du irgendwann mal den Impuls zu sagen, boah, also jetzt 25 Jahre war ja schon groß, hast auch groß gefeiert letztes Jahr.
Das, also man hat diesen Impuls immer mal wieder zu sagen, oh nee, jetzt, ne, ist vielleicht mal gut. Aber ich habe mir auch immer die Freiheit ja gelassen, dass ich nicht immer, ne, also dass ich nicht immer das nach einem Schema F mache. Und das ist natürlich ganz cool, weil dadurch muss man sich selber da manchmal den Druck, also kann man den Druck auch manchmal rausnehmen und sagen, okay, ey, einmal im Jahr kann ich auch mal eine Sendung wiederholen oder ich mache auch manchmal einmal im Jahr sowas wie eine HörerInnen-Hitparade oder Wunsch-Songs oder so. Habe ich jetzt länger nicht gemacht, weil ich im Moment einfach zu viele spannende Interviews am Start habe. Aber das finde ich auch immer schön, also so eine HörerInnen-Bindungssache mal zu machen. Und nö, ich glaube, ich höre nicht auf.
Also,
bin mir relativ sicher, dass ich nicht aufhöre. Also,
das ist ja so gut. What keeps you going sozusagen, ist so die Frage. Ne? Was ist so der innere Antrieb, da immer weiterzumachen?
Ja, ich weiß nicht. Ich entdecke halt jeden Tag neue Musik. Ich finde, das sollten auch andere die Musik kennenlernen. Es gibt immer wieder, ne, ich hatte jetzt im November, also jetzt am Dienstag nach unserer Aufzeichnung, ist jetzt zum Beispiel eine Künstlerin aus Österreich zu Gast. Die kennt hier niemand. Aber ich war letztes Jahr zweimal in Linz und habe dort mit einer Musikredakteurin von einem anderen freien Radio eine Sendung gemacht. Und die hat gesagt, Alicia Edelweiß. Dachte ich so, das klingt total weird und irgendwie schräg und so nach Alpenmusik. Aber es ist eine ganz spannende Künstlerin, die schon ganz unterschiedliche Genres irgendwie gemacht hat, super viel DIY macht und richtige Hymnen irgendwie schreibt. Und die hat in Leipzig halt vor ein paar Wochen vor 25 Leuten gespielt, in so einem kleinen Buchladen im Leipziger Osten. Und dann denke ich ja so, jo, ist halt Also irgendwie spannend, auch den Menschen irgendwie so eine Stimme zu geben. Also in Österreich ist sie viel größer. Ja. Also da macht die so einen Laden wie das Täubchental ausverkauft.
Okay, ja, krass.
Aber hier ist sie halt noch relativ unbekannt. Ne? Und so Begegnungen sind halt immer cool irgendwie. Dann muss man auch sagen, dass so dieses freie Radio-Ding, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber meine Sendung läuft ja nicht nur in Leipzig und das ist auch nicht nur ein Podcast. Ohne jetzt euren Podcast, es geht jetzt nicht darum, Leute, die Podcasts machen, klein zu reden, aber freie Radios sind halt wirklich auch so ein Community-Ort.
Ja.
Und ich habe in den vergangenen Jahren halt auch viel so feministische Events mitgemacht, auch mitorganisiert im Kontext freie Radios. Ich bin halt gut vernetzt mit anderen radiomachenden Menschen eben in anderen Städten. Und das ist ist ja auch so, dass meine Sendungen dann noch in anderen Radios laufen. Mhm. Und das ist halt total cool, so dieses, man hat dann immer noch Leute, von denen man weiß, die hocken da auch, die machen was Ähnliches und so. Und dieser Netzwerkgedanke gefällt mir daran auch. Und ich mache halt einfach wahnsinnig gern Radio. Ich meine, ich habe als Kind schon irgendwie super viel Radio gehört. Ich finde ins Mikro labern einfach auch cool. So, und ich finde einfach dieses Unmittelbare, ich bin jetzt live im Studio und jemand hört das und reactet da drauf oder halt auch nicht. Ich krieg's in 99% der Fälle nicht mit, was Menschen denken, die dann gerade diese Radiosendung hören.
Oder in welchen Momenten die das hören. Das
oder
auch
in
mal
welchen
so eine...
Momenten die das hören. Aber ja. es gab so eine lustige Anekdote, gar nicht zu meiner Sendung, sondern als wir dieses Claim the Waves, so ein feministisches Radiofestival in Leipzig gemacht haben, 2022, da habe ich mit einer Freundin aus Graz so eine Morningshow moderiert. Und das war halt live und da konnten Leute auch anrufen. Und dann hat so eine Frau aus Grünau angerufen und hat gesagt, ja, ich finde das so cool, was ihr macht. Ich höre schon die ganze Zeit euer Programm. Wir haben da so 24-Stunden-Programm gemacht.
Ja.
Und ich finde es mega toll, dass sowas in Leipzig gibt. Und jetzt habe ich schon überlegt, wie kann ich denn zu euch fahren und euch ein paar Brötchen vorbeibringen und so.
Oh,
und es war halt einfach so, die hat dann auch so zwei Songs genannt, die sie im Programm gehört hat und ob wir so den Song nochmal spielen können und so. Und das ist halt so, weißt du, dann sitzt du halt im Studio, da geht dein Herz auf, da kriegst du so Pipi in die Augen und denkst so, yo, einfach geil, das zu machen.
Ja, allein für die Person hat sich das gelohnt sozusagen,
ja,
ne, wenn man weiß, dass da Menschen da voll dabei sind und da mitmachen. Ja, du hast gesagt, freie Radios, Radio Blau beispielsweise, das ist auch das, was uns ein bisschen miteinander verbindet, weil das waren vor vielen, vielen Jahren meine ersten Schritte in Leipzig im Radio. Also die Möglichkeit zu haben, dass man sich da ausprobieren kann, dass man da ganz unkompliziert sagen kann, hey, ich würde das gerne mal versuchen irgendwie, ob das was für mich ist. Ich habe eine Idee, ich versuche da mal eine Sendung irgendwie draus zu kreieren. Also ich finde das total wichtig, dass es diese Strukturen gibt. Also an der Stelle da nochmal unterstützend zu wirken, dass es so Möglichkeiten gibt.
Genau, und das ist eigentlich auch was ich in meiner Radiosendung oft sage, ihr könnt das alle auch machen. Ne? Klar sagen jetzt Leute so, ja, Miss Pepstein Legende und so, aber ey, ich koche auch nur mit Wasser, ja. Klar muss man dafür irgendwie so ein bisschen ein Talent haben oder eine Freude daran irgendwie, aber wenn ihr ein wichtiges Thema habt, worüber ihr sprechen könnt oder andere Leute zu Wort kommen zu lassen, dann sind freie Radios da auf jeden Fall auch sehr gute Orte. Und nicht jede Person muss alleine irgendwie einen Podcast anfangen, sondern sucht euch doch auch andere Leute oder macht das in so einem Rahmen, wo ihr dann einfach auch was nochmal anders lernen könnt. So.
Radiolegende, wie gehst du denn aber eigentlich damit um, dass man zu dir sagt, Radiolegende, Legendenstatus?
Ja, ach, das, also ich.
Ist das so, was du sagst? Ja, natürlich, bin ich.
Auf jeden Fall, natürlich. Also ich meine, guck mal, ich mache den Bums so lange, das ist schon auch ein bisschen geil. Also man muss sich ja schon auch ein bisschen selber feiern.
Ja.
Aber Legende klingt natürlich so nach, schon auch nach alt so. Und ich hadere jetzt nicht mit meinem Alter, aber klar, man kann ja dann so zurückrechnen, wenn man das schon so lange macht, dass man eben nicht mehr Anfang 30 oder auch nicht Anfang 40 ist. Aber das ist okay. Ja, und ja, also das ist schon so ein bisschen mit Koketterie auch entstanden. Und ich weiß nicht, wer sozusagen das mal so in den Raum geworfen hat. Aber ich finde es mega witzig, dass es Leute immer so aufgreifen. Gestern habe ich auf einer Veranstaltung jemand von Radio Helsinki aus Graz getroffen. Auch eine Frau, die bei dem Claim the Waves dann in Graz dabei war. Da war es dann nach Leipzig. Und ich wurde, die hatten mich dann so Leuten vorgestellt, der hat so gesagt, das ist hier die Queen of Radio. Da weißt du, boah, nehme ich.
Ja, ist doch super.
Ja, also das ist schon auch schön, wenn man mal Komplimente bekommt. So. Mhm. Ja.
Kannst du damit gut umgehen?
Ja, ja.
Schon immer oder war das so ein Ding, ja gut?
Ich glaube, ich habe lange keine bekommen. Also zumindest nicht für diese Radiosache, ja. Ne? Weil als ich angefangen habe, hat Radio Blau halt 4 Stunden in der Woche gesendet. Das kannte wirklich niemand. Also es kannten ein paar Leute Mephisto, gerade so im Uni-Kontext. Aber Radio Blau kannten ultra wenig Leute. Ich habe ja jahrelang, glaube ich, einfach ins komplette Nirvana gesendet. Und erst so mit diesem kennen, also mit so Netzwerken gründen, mit so Frauen in anderen Radios, also Tine Plesch ist da jemanden, ich weiß nicht, die wirst du jetzt vermutlich nicht kennen, das ist jetzt sehr radio-nerdig. Das ist eine Musikjournalistin, die leider auch schon in Nullerjahren verstorben ist, aber die auch so mit ganz viel Engagement so eine feministische Radiosendung gemacht hat. Mein großes Vorbild, also Tine war ganz toll. Die hat auch ganz viele tolle Texte geschrieben. Genau, und da fing das erst an mit so einer Vernetzung, dass man dann auch mal noch in einer anderen Stadt war und da noch die Sendung läuft und so. Und dann natürlich, ja, Sachen hochladen, ins Internet stellen und so, das hat natürlich dann auch noch mal was gemacht. Und mein Insta, ich glaube, viele Leute, die mein Insta abonniert haben, die wissen überhaupt nicht, dass ich eine Radiosendung mache.
Was?
Ja, ich glaube. Die finden halt manchmal andere Sachen lustig oder interessant, die ich da poste, wenn ich irgendwas zu meinem Körper schreibe oder keine Ahnung, über was auch immer. Oder halt Musiktipps gebe oder sowas. Das mache ich ja, ne?
Ja, ja.
Aber das kann sein, die wissen, ich mache eine Radiosendung, aber gehört. Vielleicht nicht viele diese Sendung.
Also ich hoffe, dass jetzt noch ein paar mehr dazu kommen, ja, ich auch, die jetzt unseren Podcast hier hören und sagen, Mrs. Pepsteins Welt, das muss ich auf jeden Fall mir anhören, auschecken. Also da gibt es ganz viele wunderbare, tolle Interviews, die du da gemacht hast. Ich werde das natürlich auch verlinken, dass ihr euch das in Ruhe mal reinziehen könnt. Tja, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns jetzt hier schon am Unterhalten sind.
Eine Dreiviertelstunde fast.
Ach so, naja, gut. Dann ist gut. Also es gibt, ihr merkt das ja, es gibt wahnsinnig viele Sachen, die wir jetzt hier irgendwie besprechen können. Ein bisschen was haben wir schon angesprochen, alles werden wir nicht schaffen. Gibt es noch was, was du sozusagen auf den letzten Metern dieser Folge irgendwie noch loswerden möchtest?
Ey, auf jeden Fall. Lass uns über sozusagen Generationendialog in der queeren Szene sprechen.
Ja, bitte. Das habe ich mir nämlich auch ein bisschen noch aufgeschrieben. Wir haben ein kleines Vorgespräch gemacht. Da hast du ja auch gesagt, du möchtest auch ein bisschen so die Generationen, die unterschiedlichen Altersgruppen irgendwie zusammenbringen. Also, was ist da dein Take?
Ich habe, also zusammenbringen, ja, ich weiß nicht, jetzt nicht aktiv als irgendein Veranstaltungs- oder sowas Ding. Ich habe super viel profitiert von älteren Feministinnen, Frauen, die einfach so ein bisschen älter waren als ich, die für mich auch so ein Role Model waren, wie eben Tine Plesch zum Beispiel oder Lukas Skywalker oder Silvia Tornau aus Leipzig. Also es gab einfach, ne, die Christine aus der Frauenkultur und so weiter. Es gibt einfach wahnsinnig viele Frauen, die da den Weg ebnen, geebnet haben. Und es gab mal so eine Phase, da war so Feminismus, Queerness und so. Auf einmal war das alles groß und viel und alle wussten irgendwie alles darüber und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, an der Stelle, vielleicht war das so vor 10 Jahren oder so, hat man so ein bisschen verpasst, sich einander immer auch so mitzunehmen. Weißt du, das ist so ein bisschen, also wenn ich jetzt von so einem feministischen Ding spreche, das würde ich jetzt einfach mal, da kann ich es besser erklären.
Ja, mach.
Wenn man selbst anfängt, sich mit dem Thema zu befassen, dann muss man sich selbst reflektieren, wie bin ich im Umgang mit und so weiter. Und diesen Prozess muss ja jede Person für sich selber durchlaufen. Deswegen muss man viel eigene Erfahrung sammeln. Und glaube, deswegen will man immer nicht von Älteren so gerne hören, vielleicht, wie haben wir das gemacht, wie war das für uns irgendwie geil, ne? So haben wir das schon immer gemacht, im schlimmsten Fall, ne? Aber gleichzeitig könnte man halt gegenseitig, also als jüngere und ältere Person, voll voneinander profitieren, von den Erfahrungen, die die Eltern gemacht haben, vielleicht von den neuen, freshen Theorien und AkteurInnen, die es sozusagen Jüngere kennen. Mhm. Und da würde ich mir irgendwie, ich weiß nicht, da habe ich so das Gefühl, da ginge noch viel mehr an Austausch. Und ich habe jetzt mit zwei Freundinnen neulich, die beide vorwiegend lesbisch begehrend sind, die haben erzählt so, ja, ich wollte eigentlich zu so einem Princess Charming Screening gehen. Ich war dann da auch und dann waren da nur so ultra junge, saucoole Lesben. Ja. Und da habe ich mich dann irgendwie nicht so dazugehörig gefühlt. Und da gehe ich jetzt nicht noch mal hin. So.
Ja, das ist natürlich schade, wenn die Aussage kommt. Ich kann das total nachvollziehen, dass man denkt, okay, wow, ich bin jetzt hier offensichtlich die Camp-Mutti oder so. Das geht mir auch schon in Teilen so, auch bei so einem Screening von Princess Charming, das Wiedersehen oder was das da war. Da saß ich so mit den ganzen sehr, sehr jungen Menschen, weiß nicht, Anfang, Mitte 20 oder so, da bin ich ja dann auch schon raus. Ne? Und dann versuche ich immer nicht so oft das Gefühl aufkommen zu lassen, okay, ich bin jetzt hier zu alt, ich bin jetzt hier nicht mehr gefragt und wo gehe ich denn dann jetzt eigentlich hin? Also ich bin ja Ende 30 so, ne? Da ist dann auch so eine Lücke. Das ist natürlich schade, wenn man dann sagt, okay, ich gehe da gar nicht mehr hin. Also ein bisschen, ja, da habe ich schon so überlegt, was kann man machen, um so das so ein bisschen wieder zueinander zu bringen, dass eben nicht so ein Gedanke irgendwie aufkommt.
Genau, und ich weiß jetzt nicht, ob das Beispiel jetzt vom Princess Charming Screening so das Beste ist, weil ich denke, manchmal ist es auch cool, jüngeren Menschen die Räume zu lassen.
Ja.
Also gerade ich, die mit Jugendlichen arbeite, finde jetzt auch schlimm, wenn so Ältere dann so abkumpeln oder so. Das ist halt auch peinlich, das muss auch nicht sein. Aber gerade in sowas wie, und da kann man ja den Bogen gut schließen, eben zur Veranstaltungsorganisation des Leipziger Frauen- und Flinterfestival, der CSD in Leipzig und andere Sachen, wo man sich einfach auch einbringen kann. Das sind eigentlich wirklich Orte, wo es diesen Generationendialog gibt, wo man ultra davon profitieren kann, was andere schon für Erfahrungen gemacht haben und man kann sich da einbringen so. Und da wird es so gelebt und da findet es so statt. Ich habe mich neulich auch mit einer noch jüngeren Person darüber unterhalten, die so gesagt hat, ja, also auch genau über dieses Charming-Ding, die gesagt hat, na, aber da kann man doch bleiben und natürlich seid ihr da auch willkommen und so. Aber das Gefühl kriegt man halt nicht weg, ne? Ich weiß, also so richtig eine Lösung habe ich dafür auch nicht. Ich will einfach nur, wenn wir jetzt hier drüber sprechen, mal darüber dazu auch so sensibilisieren, vielleicht auch mal ältere queere Personen anzuquatschen und zu fragen, wie war denn das bei euch damals mit XY oder XX oder mit dieser und jener Situation, da einfach auch mal die Personen sprechen zu lassen. Ich glaube, das könnte ganz spannend sein.
Ja. Bisschen mehr wieder zueinander zu kommen, die verschiedenen Generationen irgendwie wieder zusammenzubringen, mehr so diesen Community-Gedanken irgendwie auch ein bisschen mehr zu verfolgen in so verschiedenen Möglichkeiten. Also ja, vielleicht fällt uns da was ein, was wir machen können oder die das jetzt gerade hören, vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir das vielleicht im Rahmen des nächsten CSD 2026 hier in Leipzig vielleicht auch irgendwie umsetzen können. Also da das auf jeden Fall so ein bisschen ein kleiner Push in diese Richtung. Oh.
Jetzt nicht das Mikro gepusht.
In die Richtung, dass wir da irgendwie was vielleicht irgendwie machen können. Oder irgendwie eine Art Anregung jetzt sein können, wenn wir uns hier unterhalten. Ja, du, ich, wir können jetzt, glaube ich, noch 2 Stunden weiterreden. Ja, glaube ich, da wären so viele Themen, die wir da jetzt hier noch ansprechen können. Aber an der Stelle danke ich dir vielmals für deine Zeit, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in das, was du machst. Mrs. Pepstein, check den Podcast auf jeden Fall aus, die Radiosendung, das Insta-Profil, vielleicht auch noch das andere für die Bushaltestellen, so als Belustigung nebenbei.
Die Bushaltestellen, das heißt bus_stop_world. Und ich fotografiere dann immer mal, wenn ich woanders bin, eine Bushaltestelle. Manchmal schicken mir Leute auch coole Bushaltestellen. Mhm. Da muss man aber genaue Vorgaben beachten, findet ihr dann auf der Insta-Seite.
Okay, that's the challenge.
Genau.
Ja, also vielen lieben Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Danke. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war Folge 56 unseres kleinen, feinen Podcasts Inside CSD Leipzig, der Podcast. Danke, dass ihr ja in diesem Jahr alle unsere Folgen gehört habt, dass ihr Gästin bei uns, bei mir wart und uns und mir eure Geschichten erzählt habt. Hört gerne nochmal in alle Folgen rein, die wir bisher hatten. Wir machen eine klitzekleine kreative Pause, hören uns dann im kommenden Jahr mit frischen Folgen wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Dir vielen Dank.
Gerne, danke.
Ciao. Ciao.
Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.